Crime. Das Bürgerfunkmagazin für Köln. Aus dem Studio des Radioclubs Böcklerplatz.
Ich und du, Müllers Kuh. Müllers Esel, das bist du.
Du steht dabei für Depleted Uranium, abgereichertes Uran, das als bunkerbrechende Munition genutzt wird. Heute Abend werden wir das Thema Uranmunition näher betrachten.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören eine Sendung von Greenpeace Köln.
Stellen Sie sich vor, jemand käme auf die Idee, 1000 Tonnen des atomaren Abfallprodukts abgereichertes Uran, Uran-238, zu Feinstaub zu zermahlen und würde dann diesen Uranstaub aus einem Flugzeug über Deutschland verteilen. Das wäre eine entsetzliche Katastrophe. Es dürften keine Fußballspiele mehr stattfinden. Alle Stadien und Kinderspielplätze würden geschlossen und alle sportlichen Outdoor-Veranstaltungen müssten verboten werden. Niemand dürfte mehr ohne Schutzanzüge und Gasmasken auf die Straße gehen, auch nicht zum Einkaufen.
Nach wenigen Wochen würden Tausende von Kleinkindern an aggressiven Leukämien erkranken. Monate später würden Zehntausende von gerade noch gesunden Erwachsenen an Krebs erkranken. Später dann Hunderttausende. Und noch später Millionen.
Was hat es mit Uranmunition auf sich? Wer setzt sie wo ein? Wie wirkt sich der Einsatz von Uranmunition auf die Soldaten und die Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten aus?
Darüber haben wir mit Frieda Wagner gesprochen, ARD-Journalist, Filmproduzent und Träger des Grimme-Preises. Frieda Wagner hat sich eingehend mit dem Thema Uranmunition beschäftigt und zwei Dokumentationen sowie ein Buch darüber veröffentlicht. Seine Dokumentation »Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra« wurde 2004 mit dem Europäischen Fernsehpreis ausgezeichnet.
Was ist also Uranmunition?
Also es ist ja so, wenn Sie für ein Atomkraftwerk Brennstäbe herstellen, sagen wir mal im Gewicht von 10 Tonnen, dann müssen Sie Natururan verwenden, um das eben den Brennstoff zu erreichen, der angereichert genug ist, um das Atomkraftwerk zu betreiben. Und dabei entsteht ein Abfall von etwa 9 bis 10 Tonnen abgereichertes Uran. Und inzwischen gibt es eben weltweit 1,3 Millionen Tonnen und es werden täglich mehr. Und da hat man sich schon sehr frühzeitig gemacht, was macht man mit diesem radioaktiven Zeug, das zudem auch noch hochgiftig ist. Also das muss man ja irgendwo lagern, bewachen und eben dafür sorgen, dass da sich keiner vergiftet oder eben kontaminiert. Und da kamen eben irgendwann die Militärs auf die Idee, aus diesem abgereicherten Uran, das ist ja ein Metallstab, wenn man den bildet, zuspitzt und ihn irgendwo beschleunigt, dann hat man verblüfft festgestellt, dass er Stahlbeton durchschlägt. Dabei gibt es einen Abrieb, der also bei der Reibungshitze von mindestens 1000 Grad also explosionsartig verbrennt. Und wenn man das jetzt auf einen Panzer richtet, dann durch diese irre Hitze verbrennen also die Soldaten und dann, das ist meistens so, nach 2 Sekunden geht das Feuer dann auf die Munition und das Benzin über und der Panzer explodiert. Und da fand man natürlich, das ist preiswert, das schmeißen einem die Leute nach, da muss man nicht groß machen. Das nehmen wir. Und seitdem ist das die Wunderwaffe für die Militärs.
Ab wann wurde dann diese Art Munition eingesetzt? Also in welchen Kriegen und von welchen Staaten?
Also auf jeden Fall eben von den Amerikanern und ihren Alliierten, also die da mitgearbeitet haben 1991 und 2003 und vorher 2007 im Afghanistan-Einsatz. Man munkelt aber auch, dass das schon die Israelis angewendet haben, indem sie also diese Granaten, Panzergranaten bekommen haben von den Amerikanern, als sie von Syrien und Ägypten angegriffen wurden. weil man festgestellt hatte damals, dass die Israelis in der Lage sind, aus 5000 Metern Entfernung einen feindlichen Panzer zu treffen und zu vernichten, während die anderen mindestens 2,5 bis 3000 Meter rankommen müssen, um eine ähnliche Wirkung zu erzielen.
Ja, Sie sagten, dass die Munition dann quasi radioaktiven Abfall beinhaltet. Was sind die Folgen dann bei einem solchen Einsatz für sowohl die Soldaten, aber auch für die Zivilbevölkerung in so einem Kriegsgebiet?
Also ich habe bei meinen Recherchen ziemlich früh erfahren, also schon 2003, dass die britische Regierung eine Analyse hat machen lassen und Untersuchung von wirklich guten Wissenschaftlern, und die haben dann ihren Militärs und den Verantwortlichen sagen müssen, dass beim Einsatz von 40 Tonnen Uranmunition, also abgereicherten Urans, zu erwarten ist in bewohnten Gebiet, dass etwa 500.000 Menschen an Krebs erkranken, an Tumoren erkranken und entsprechend sterben. Und da hätte man eigentlich nachdenklich werden müssen und sagen, oh je, das kann ja nicht nur dem feindlichen Volk oder Soldaten passieren, das kann ja unseren eingesetzten Soldaten auch passieren. Und die sind leider Gottes nie informiert worden. Es ist ja mal versucht worden, da haben die Amerikaner für den Krieg 2003 wollten sie ein Aufklärungsvideo machen, damit ihre Soldaten informiert sind, also an keiner abgeschossenen feindlichen Panzer, also von den eigenen Soldaten abgeschossenen Panzer ranzugehen, weil die könnten mit Uranmunition vernichtet worden sein. Und dann hat, glaube ich, General Schwarzkopf gesagt, wenn wir diese Aufklärung unseren Soldaten geben, da geht keiner mehr hin, dann laufen die alle weg.
Verwendet eigentlich die Bundeswehr Uranmunition?
Nein, die Bundeswehr benutzt keine Uranmunition. Das war so, dass zwar deutsche Waffenfirmen diese Munition getestet und auch entwickelt haben, aber in den 80er Jahren, da war die Friedensbewegung so stark, in Deutschland zumindest, dass man sich nicht getraut hat, diese Munition an die Bundeswehr weiterzugeben. Die Bundeswehr verwendet Wolframgeschosse. Die sind zwar auch hochgiftig, aber eben nicht radioaktiv. Also man kann auch mit Wolframgeschossen und diesen entsprechend kleinen Teilchen eingeatmet Krebs kriegen.
Seit wann ist denn für die deutsche Bundesregierung bekannt, dass Uranmunition eingesetzt wurde oder wird? Und wie war darauf die Reaktion auch in Bezug auf gemeinsame NATO-Einsätze?
Also der Bundesregierung ist spätestens seit dem ersten Golfkrieg, also da meine ich den Krieg 1991, bekannt. Dann nochmal ganz bewusst geworden, 1999 im Kosovo-Krieg und zuvor im Bosnien-Krieg, dass die Alliierten diese Waffe einsetzen. Und eigentlich hätte, wenn wir die USA als unsere Freunde betrachten und die entsprechenden Militärs dort, hätte unsere Regierung eigentlich sagen müssen, da spielen wir nicht mit. Das geht uns zu weit. Das machen wir nicht. Hat aber Frau Merkel nicht gemacht, sondern hat immer diesen Kriegen zugestimmt. Hat ja auch damals, als Schröder gesagt hat, am Krieg 2003 beteilige ich mich nicht, da ist sie ja nach USA geflogen und hat gesagt, wenn ich an der Regierung bin, wird sowas nicht passieren. Und die Frau ist Physikerin, die muss also ganz genau wissen, was da eingesetzt wird und welche Wirkung das hat.
Wurden deutsche Soldaten denn dann speziell darauf vorbereitet, ausgerüstet, wurde denen das in irgendeiner Weise gesagt oder gezeigt, was da passiert?
Also mir wurde ein Dokument zugespielt, schon sehr früh. Da steht eben drin, für Soldaten, die in Afghanistan eingesetzt werden, ganz klar formuliert, dass die Amerikaner bei der Bombardierung von irgendwelchen unterirdischen Höhlensystemen, wo sich also die Taliban verstecken, diese Waffe eingesetzt wurde, und sie sollen eben entsprechend vorsichtig solche Sachen untersuchen oder Panzer, die die Taliban erobert haben und dann selber eingesetzt haben und die man dann abgeschossen hat, die soll man eben nicht betreten. Und Die Linken haben damals eine Anfrage gemacht im Bundestag, ob das der Bundesregierung alles bekannt ist und ob sie das wissen und ob sie ihre Soldaten entsprechend vorbereiten. Und da hat dann Herr Erler, der damals irgendwie im Verteidigungsministerium etabliert war, dem Bundestag Auskunft gegeben, dass das nicht bekannt ist und dass die Alliierten uns auch nicht warnen müssen und so weiter. Auf der anderen Seite hat, das Dokument habe ich auch in meinem Besitz, haben uns die USA 1999 unterrichtet, also den deutschen Verteidigungsminister Scharping, dass einwandfrei im Kosovo diese Waffe eingesetzt worden ist. Und eigentlich hätte Scharping dann sagen müssen, stopp, jetzt müssen wir erst untersuchen können, da Soldaten geschädigt werden. Und das war ja dann 2001, da ging ja eine Riesenwelle durch ganz Europa, wo man einmal, da hat man noch gefragt, alle Zeitungen haben darüber berichtet, die Ehefrauen von deutschen Soldaten haben gesagt, sind unsere Männer gefährdet, können wir noch Kinder kriegen und, und. Scharping wär ja fast gestolpert darüber. Und da musste man eben beruhigen und da hat dann die Wochenzeitung Die Zeit das übernommen und hat eben, nachdem der Chefredakteur der Zeit, der Dr. Sommer, von Scharping beauftragt wurde, eine Studie zu machen, ob unsere Soldaten im Kosovo durch diese Waffe gefährdet sind. Die Studie sagt quasi eindeutig nein, dass die Verstrahlung ist viel zu niedrig und da kann nichts passieren. Hier haben wir es jetzt schwarz auf weiß, es wurde untersucht, das alles ganz harmlos.
Frieder Wagner hat seinen zweiten Dokumentarfilm zum Thema Uranmunition Deadly Dust, Todesstaub, genannt. Denn genau das ist die Folge von Uranmunition. Das abgereicherte Uran liegt nach der Explosion der Uranmunition als feiner Staub vor, der sich weit über den ursprünglichen Einsatzort ausbreiten kann und seinen Weg über die Atemwege in die menschliche Lunge findet.
Ja, also Sie haben Ihre Dokumentation und Ihr Buch Todesstaub, also Deadly Dust, genannt, weil eben diese Uranmunition als Nanopartikel vorliegt, in Form von Staub auch fortgetragen wird durch die Winde und kann dann eingeatmet werden. Also zum einen die Frage, ist bekannt, dass dieser Staub sich sehr weit verbreitet, auch fernab von den eigentlichen Kriegsschauplätzen. Und zweitens, wo reichert sich dieser Staub im Körper an, wenn er dann eingeatmet wird und wie lang bleibt er dann im Körper?
Also wenn man diese Waffe einsetzt, dann ist es so, bleiben wir mal beim Irak. Da gibt es ja jedes Jahr diese Desert Storms, die meistens vom Süden nach Norden gehen, die aber auch mal vom Norden nach Süden gehen können. Und wenn man jetzt im Irak besonders stark eben in Bagdad und in Basra diese Waffen eingesetzt hat und auch diese Bomben, wohlgemerkt, um die Saddam-Paläste und unterirdischen Anlagen zu zerstören, dann legt sich über diese ganze Fläche ein feiner, fast gasförmiger Staub oder Nanopartikelchen, die eben 100-mal kleiner sind als ein rotes Blutkörperchen. Und die können natürlich von jeder Windbewegung aufgewirbelt werden. Und so haben wir eben auch festgestellt, dass da im Irak, sagen wir mal im Nordirak zur türkischen Grenze hin, Kinder heute erkranken und auch schon seit 2004 erkranken, die genau kontaminiert sind mit diesen, also jedes radioaktive Sache hat ja einen Fingerprint. Und der Fingerprint, den die Soldaten sich da geholt haben und eingeatmet haben, den findet man nun bei den erkrankten Kindern im Nordirak. Und was da also bis die 600, 700, 800 Kilometer in den Nordirak mit den atmosphärischen Winden geht, vagabundiert natürlich um die Erde genauso. Und da sind ja auch schon die ganzen Überbleibsel von den Atombombenversuchen, Wasserstoffbombenversuchen. Ich meine, man muss mal überlegen, dass allein die Halbwertszeit von Plutonium, und das ist ja in der Wasserstoffbombe drin, 24.000 Jahre besteht. Während abgereichertes Uran sogar 4,5 Milliarden Jahre dauert, bis es zur Hälfte vernichtet wird. Also so alt ist unser Sonnensystem. Es wird auf der Erde keine Menschen mehr geben, da ist die Erde immer noch verseucht. Und weil diese Nanopartikelchen also so winzig sind, können sie eben direkt eingeatmet werden und ins Gehirn gehen. Dementsprechend kriegt man dann im Gehirn irgendeinen Tumor. Anders können sie aber über das Blut in alle Organe wandern und auch eben die Mutter-Kind-Schranke überwinden. Aber auch in den männlichen und weiblichen Samen gehen. Die Amerikaner haben schon 2005 festgestellt, dass eben durch den ersten Golfkrieg die Leute, die irgend so Splitter tragen, die meinetwegen eng an der Wirbelsäule liegen, und da will man lieber nicht dran rühren, weil es ist besser so, als dass man dann irgendwas einen größeren Schaden anrichtet. Bei denen hat man immer festgestellt, dass die eben auch in ihrem Samen kontaminiert sind und dass sie eigentlich keine Kinder zeugen dürfen. Und das ist natürlich das ganz Entsetzliche.
Das heißt, die Kinder erben diesen Schaden?
Die Kinder werden den Schaden erben und die werden ihn an ihre Kindeskinder und die wieder an ihre Kindeskinder weitergeben. Das ist eben so, wenn in einer Familie ein Farbiger ist, dann, und er aber mit einer weißen Frau verheiratet ist, dann gibt es manchmal weiße Babys, aber manchmal auch schwarze Babys. Und so kann es eben auch bei jedem Kind, das geboren wird, das kann eben missgebildet sein. Und wenn das zeugungsfähig ist, dann wird das weitergehen auf die Kinder und Kindeskinder über Generationen.
Trotz des Wissens über die schrecklichen Folgen von Uranmunition zählt ihr Einsatz nicht als Kriegsverbrechen.
Ein internationales Verbot zum Einsatz von Uranmunition scheitert trotz mehrmaliger Abstimmungen, vor allem aufgrund des großen Einflusses einiger weniger Staaten in der UN.
Ist das Problem also auch fehlender Druck auf die Politik? Wenn dem so ist, wie kann dieser Druck erhöht werden?
Dazu haben wir Stefanie Indwin von der DFGVK, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, interviewt.
Ja, es gibt die internationale Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen, ICAN abgekürzt. Die hat 2017 den Friedensnobelpreis bekommen für ihr Engagement. Und die hat eine Unterschriftenkampagne gestartet. Da kann man sich beteiligen und das nennt sich ICAN-Appell. Wir appellieren an die Bundesregierung, den UN-Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Das gibt es im Netz unter ICAN-W.de kann man das googeln und dann findet man die Petition. Oder bei uns auch bei friedenköln.de zum Beispiel.
Der Filmproduzent Frieder Wagner hat die Ergebnisse seiner Recherchen zum Thema Uranmunition dieses Jahr erstmals in Buchform veröffentlicht. Deadly Dust, Todesstaub made in USA, erschienen Anfang 2019 im Promedia Verlag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Uranmunition spielt in den Medien kaum eine Rolle. Trotz der verheerenden Folgen für Soldaten und Zivilbevölkerung. Es liegt auch an uns, Atomwaffen insgesamt zu verbieten. Der Tag für die guten Vorsätze ist nicht mehr weit.
Sie hörten eine Sendung von Greenpeace Köln. Wir wünschen Ihnen ein friedliches neues Jahr 2020. Ihre Anke Spenhoff
und Kai Fiedler.